Vor 4 Wochen hatten wir einen Mitarbeiterabend und wir hörten in diesem Mitarbeiterabend aus allen Arbeitsbereichen der Gemeinde die Berichte und wir hörten auch, wo und wie viel Mitarbeiter in den einzelnen Bereichen fehlten. Das war einmal im Kindergottesdienst, in der Jungschar, in der Kinderarbeit, im Jugendkreis. Ach, ich könnte noch viel, die Liste viel weiter verlängern. Und wir fragen uns in der Mitarbeiterschaft und in der Gemeindeleitung, wie sind Mitarbeiter zu gewinnen? Und die Mitarbeitergewinnung, in manchen Gemeinden heißt es auch so schön, Mitarbeiterrekrutierung, wird unterschiedlich gehandhabt. Mitarbeiter findet man nicht auf der Straße. Man kann natürlich jeden, der uns unter die Finger kommt, kurzerhand vereinnahmen, ob er will oder nicht. Oder es gibt einen anderen Weg. Man kann Gemeindegliedern ein schlechtes Gewissen machen, sodass sie um des lieben Friedens willen an dieser oder jener Stelle, so gut es eben geht oder so schlecht es geht, in die Mitarbeit einwilligen. Wir wollen in unserer Gemeinde einen anderen Weg gehen. Mitarbeit soll nicht nur Freude machen dem, der mitarbeitet, sondern auch denen, an denen diese Mitarbeit geschieht oder die in diesen Kreisen dabei sind. Mitarbeit in der Gemeinde soll zur Ehre Gottes geschehen und zur Auferbauung von Menschen in der Gemeinschaft. Vor einiger Zeit haben Schüler der Hermann-Hesse-Schule als Strafarbeit Unrat aufsammeln müssen, den sie verstreut hatten. Die Schüler bekamen Müllsäcke und Pixer und wurden an die Arbeit geschickt. Aber sie waren bei der Arbeit lustlos und träge. Man kann das so sehen. Sie haben einen Schritt gemacht, haben gepickt, haben den Abfall in den Sack getan, haben eine Pause gemacht, wieder einen Schritt gepickt und so ging das weiter. Sie haben sich so schnell bewegt, dass man im Gehen ihre Schuhe besohlen konnte. Und wie jedes Jahr wurde auch in diesem Frühjahr in Obertshausen eine Abfallsammelaktion gestartet. Eine Gruppe unserer Gemeinde mit ihren Kindern haben daran teilgenommen. Und diese Gruppe war so fröhlich und so emsig an der Arbeit, dass es Freude gemacht hat, sie zu beobachten. Und sie hatten das ihnen zugeteilte Gebiet auch in ganz kurzer Zeit picksauber. Und dabei haben sie sogar noch einen Schatz gefunden, einen Kessel mit alten D-Mark-Münzen. Mit welcher Gruppe, glauben Sie, kann man sinnvoll zusammenarbeiten? Beide Gruppen haben dasselbe getan. Ob ein Christ nun in seiner Gemeinde oder an einer anderen Stelle mitarbeitet, ist nicht in das Belieben eines Einzelnen gestellt. Die meisten von uns wollen schon mitarbeiten, aber vielen ist es einfach nicht ganz klar, wie sie auf eine Weise mitarbeiten können, dass sie selbst Erfüllung finden, Frucht bringen und die Gaben, die sie empfangen haben, sinnvoll einbringen. Und ich möchte einen Text lesen, in dem aus dem Markus-Evangelium, in dem 4 Mitarbeiter genannt sind und ihre Motivation und ihre Haltung betrachten. Es ist Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum. Und es ward kund, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er predigte ihnen das Wort. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von 4 getragen. Und da sie ihn nicht konnten zu ihm bringen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und machten eine Öffnung und ließen das Bett hernieder, darin der Gichtbrüchige lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrte, die saßen allda und dachten in ihrem Herzen: Wie redet dieser so? Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald, was in ihrem Geist war, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen: Was denket ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, stehe auf, nimm dein Bett und wandle, auf dass ihr aber wisst, dass des Menschensohn Vollmacht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden? Sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Die vier von Kapernaum, so möchte ich sie einmal nennen, die den Gelähmten zu Jesus bringen und von denen im Text berichtet wird, sind wichtige Figuren im Geschehen, und ihr Handeln, ihre Unbeirrbarkeit, ihr Glaube und ihre Einigkeit haben mich fasziniert, und das hat mich angeregt, sie zum Mittelpunkt meiner Predigt zu nehmen. Diese vier haben Jesus kennengelernt. Ich denke, sie haben Jesus ihr Herz geöffnet und sie glaubten, dass Jesus der Christus, des lebendigen Gottes Sohn ist. Und so hat auch Petrus einmal geantwortet, als Jesus die Jünger fragte: Und wer sagt ihr, dass ich bin? Und ich stelle mir vor, dass die vier oft mit heißen Ohren und heißem Herzen zuhörten, wenn Jesus sprach. Und ich stelle mir vor, dass diese vier Jesus erlebt haben, dass sie von ihm gelehrt wurden, ergriffen wurden von seinem Wort, und sie folgten ihm nach. Und ich denke, vielleicht wandelten sie sogar mit ihm und wanderten mit ihm. Es muss nun in Kapernaum einen wahren Volksauflauf gegeben haben, als bekannt wurde, dass Jesus im Haus von Petrus und Andreas eingekehrt sei und den Menschen das Wort sagte. Es ist erstaunlich, was die Menschen so anzog. Er sagte ihnen das Wort. Die Predigt zog die Menschen an. Sie waren nicht gekommen, um ein Wunder zu erleben. Die Anziehungskraft der Predigt Jesu muss unbeschreiblich gewesen sein. Und aus dem Zusammenhang des Markus-Evangeliums ergibt sich, dass Jesus die Botschaft vom Reich Gottes und den Weg der Erlösung darstellen und zeigen konnte, wie sonst niemand vor ihm und nach ihm. Und in das gespannte Zuhören bricht eine Überraschung ein. Es kommen einige daher, die einen Gelähmten zu ihm bringen, getragen von Vieren. Und die Gegenwartsform, die Markus in diesem Text verwendet, nimmt uns voll in die Szene mit hinein. Vier wollen einem Gelähmten helfen und suchen einen Weg zu Jesus. Beeindruckend ist die Zielstrebigkeit der Träger, die sich von dem aussichtslosen Unterfangen, ihren Schützling durch die Menge zu Jesus zu schaffen, nicht entmutigen lassen. Entweder wollten oder konnten die Zuhörer keinen Raum freigeben. Ich denke, wer gibt schon einen guten Platz auf, wenn er einem guten, packenden Redner wie Jesus zuhört und nahe bei ihm sitzen kann? Sollen die vier nun aufgeben? Es wird in unserem Leben immer ein Problem bleiben, ob wir in einem Hindernis Gottes Nein sehen oder eine Herausforderung zu vertieftem Glauben. Kurzerhand wählen die vier einen ungewöhnlichen Weg. Sie decken das Dach über Jesus auf, da wo er war. Und dazu mussten sie mit ihrer Last erst auf das Dach steigen. Es war sicher nicht leicht. Wer einmal erlebt hat, welche Verrenkungen der medizinische Dienst machen muss, um eine Bahre mit einem Patienten durch unsere Treppenhäuser zu jonglieren, kann die Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit dieser vier nur bewundern. Und sie bringen das Bett sicher auf das Dach, ohne ihren Freund zu verlieren und auszuschütten. Die Mühe der Träger lohnt sich. Sie graben das Dach auf. Dabei gab es sicher viel Staub und Krümel beim Abdecken. Und ich denke auch, der Hausherr wird mächtig erbaut gewesen sein von dem, was da geschah. Aber es gelang ihnen. Sie haben das Bett heruntergelassen, auf dem der Gelähmte lag, direkt vor die Füße Jesu. eine erstaunliche Energie und eine erstaunliche Zähigkeit. Man kann daraus wirklich auf den Glauben der Träger schließen, so wie es Jesus auch tat. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Für mich ist es eine große Überraschung zu sehen, dass man ihren Glauben sehen kann. Kann man den Glauben eines Menschen überhaupt sehen? Allerdings, nämlich an seinen Auswirkungen. Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, ist kein stummer, abstrakter, total versteckter Glaube, sondern einer, der zupackt. Zugleich müssen wir aber zugeben, dass es auf unserer menschlichen Ebene kein sicheres Urteil über den Glauben eines anderen gibt. Ganz anders bei Jesus. Als Träger des Heiligen Geistes und als Sohn Gottes hatte er ein sicheres Urteil darüber. Und so kann er sagen, und Markus berichtet, als er ihren Glauben sah. Dieser Glaube bezieht sich und diese Aussage bezieht sich auf die Träger, auf den Glauben dieser Träger. Der Glaube anderer kann es also möglich machen, dass der Herr meine Sünde vergibt. Nur eines kann der Glaube anderer nicht ersetzen, nämlich den persönlichen Glauben an Jesus. Folglich können zum Beispiel Eltern bei aller Fürbitte und bei all ihrem eigenen Glauben nicht durchsetzen, dass auch ihre Kinder gläubig werden. Das bleibt deren eigene Entscheidung. So weit, so gut. Aber jetzt ist es an der Zeit, die Frage nach unserem Glauben und nach unseren Gaben zu stellen. Gott hatte den Vieren die geistliche Gabe des Glaubens gegeben. Jeder Mensch, ob nicht Christ oder Christ, hat bestimmte Gaben. Man kann auch sagen, Talente, die er einbringt, um auch sein Leben zu bewältigen. Bill Gates zum Beispiel hat die Gabe, komplexe Computerprogramme zu entwickeln. Michael Schumacher hat die Gabe, ganz toll Autos zu steuern. Oder Oliver Kahn fängt Bälle aus allen möglichen Situationen ab. In der Gemeinde Gottes reden wir jedoch von geistlichen Gaben. Und geistliche Gaben sind besondere Fähigkeiten, von Gott geschenkte Begabungen. Und sie werden verliehen, um geistliche Ziele zu verwirklichen. Es sind Fähigkeiten, die Gott uns durch seinen Heiligen Geist gibt, damit wir unseren Beitrag zum Aufbau, zum Erhalt und zum Wachstum des Leibes Christi, seiner Gemeinde, leisten. Und geistliche Gaben sind uns von Gott gegeben. Er gibt uns solche Gaben, damit wir einen wichtigen Dienst versehen können. Und er gibt uns diese Gaben im Einklang mit dem Plan, den er, Gott, mit unserem Leben hat. Und wir entdecken diese Gaben, wenn wir unseren Glaubensweg mit Jesus gehen und ihm dienen, zur Ehre Gottes und zur Hilfe für seine Gemeinde und die Menschen, die sich zu seiner Gemeinde halten. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren den Haushalt meiner verstorbenen Tanten auflöste. Dabei fand ich einige völlig intakte Geschenkpakete, die nie geöffnet waren. Ich habe sie geöffnet und dabei entdeckt, dass sie schöne und wertvolle Dinge enthielten, die meinen Tanten sicher sehr gefallen hätten. Und diese Erinnerung birgt für mich einen wichtigen Hinweis. Der Herr der Gaben hat Ihnen und mir schöne Gaben und schöne Geschenke anvertraut. Jeder von uns hat Gaben von Gott bekommen. Und das Leben mit Christus ist keine Geschichte, in der einige Menschen beschenkt werden und andere nicht. Wir alle sind von Gott berufen. Wir alle haben bestimmte Gaben erhalten und sind aufgerufen, diese auch einzusetzen. Und jede Gabe wurde von Gott persönlich ausgewählt und uns verliehen. Und ich kann mich damit quälen, etwas anderes zu haben, etwas, was vielleicht der Nächste, der neben mir steht, hat. Aber das tut mir nicht gut. Denn niemand entscheidet über seine geistlichen Gaben selbst. Der Herr der Gaben ist sehr großzügig. Für ihn gibt es keine unbegabten Leute in der Gemeinde. Und Gott wird uns auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn wir Weisheit und Ermutigung, Klarheit und Einsicht brauchen auf dem Weg der Entdeckung unserer Gaben. Und jeder Christ hat mindestens eine geistliche Gabe und einen bestimmten Ort, an dem er dem Leib Christi mit dieser Gabe dienen soll. Jeder Christ ist ein Mitarbeiter und hat einen von Gott bestimmten Auftrag. Die vier hatten die Gabe des Glaubens. Während jeder Christ die Aufgabe hat, in allen Fragen seines Lebens Christus zu vertrauen, hat Gott einigen die besondere Gabe des Glaubens gegeben. Sie haben im wahrsten Sinne des Wortes den Glauben der Berge versetzt. Sie schrecken selbst vor großen Risiken nicht zurück, wenn sie der Überzeugung sind, dass eine bestimmte Sache Gottes Willen ist. Und diese Gabe befähigt Christen mit einem außergewöhnlichen Maß an Zuversicht, den Willen Gottes umzusetzen, voll Vertrauen zu handeln. Und die vier von Kapernaum glaubten, dass Jesus Macht hat zu heilen und diese auch gebrauchen würde. Und sie sind den Weg gegangen, selbst auf das Risiko hin, dass der Gelähmte vielleicht nicht gesund werden könnte. Aber sie glaubten, dass Jesus die Macht dazu hat. Und in den Vieren finden wir auch die Gabe der Barmherzigkeit. Und diese Gabe kommt besonders denen zugute, die am Rande der Gesellschaft stehen. Diese Gabe befähigt Christen durch praktische Taten gegenüber Menschen, die in körperlichen, seelischen oder geistlichen Problemen stecken, Mitgefühl und Hilfsbereitschaft zu zeigen. Erkennen Sie die Bedeutung der geistlichen Gaben im Dienst der Vier an dem Gelähmten? Und bei den Vieren entdecke ich auch die Gabe der Weisheit. Die Gabe der Weisheit ist die von Gott geschenkte Fähigkeit, geistliche Wahrheiten so anzuwenden, dass sie einer konkreten Not in einer besonderen Art begegnen. Menschen mit dieser Gabe erhalten ein klares Verständnis für die Nöte und Bedürfnisse eines Mitchristen oder der Gemeinde und wie man ihnen begegnen kann. Sie finden von Gott gegebene Lösungen mitten in Konflikten und können geistliche Wahrheiten und Erkenntnisse ganz praktisch umsetzen. Die vier überwanden Hindernisse mit Tatkraft, Fantasie und Glauben. Die vier waren sich auch einig, den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Sie wussten, Jesus ist der Heiland der Welt und auch der ihres gelähmten Freundes. Gemeinsam haben sie den Plan gefasst und umgesetzt. Und gemeinsam löst man Probleme und Konflikte in einer Gemeinschaft oder Gemeinde. Wäre auch nur einer von den Vieren auf dem Weg zu Jesus ausgeschert, die ganze Aktion wäre ins Wasser gefallen. Und Markus übermittelt uns diese Begebenheit, weil Gott möchte, dass wir uns anstecken lassen, unsere geistlichen Gaben zu entdecken und einzusetzen. Wir sollen die Geschenkpakete Gottes auspacken, nach unseren geistlichen Gaben zu fragen. Bewahrt uns auch davor, immer nur das zu tun, was einem am besten in den Kram passt oder andere uns aufreden. Es gibt zwei Wege. Wir können uns treiben lassen, aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen, Fernsehen, in Rente gehen und sterben. Der andere Weg sieht so aus. Wir können Gott jeden Augenblick, jeden Moment unseres Tages uns und unsere geistlichen Gaben ganz bewusst zur Verfügung stellen. Denn wir haben große Talente, Gaben und Fähigkeiten, die dem Reich Gottes von Nutzen sind. Wir sitzen auf diesen Gaben nur zu lange herum. Wir brüten darauf und hoffen, dass wir etwas ausbrüten können, was nachher gut wird. Aber wir sollen unsere Gaben auspacken und die Aufgaben anpacken. Und ich sage Ihnen, alles, was man empfangen hat, für das Reich Gottes einzusetzen, ist die lohnendste Sache und die größte Chance unseres Lebens. Aus der menschlichen Perspektive mag es vielleicht so scheinen, dass wir ja nichts anzubieten haben und die Gemeindeleitung nimmt es sowieso kaum zur Kenntnis, wenn wir mitarbeiten. Diese Begebenheit im Markus-Evangelium macht deutlich, dass diese Haltung falsch ist. Wir dienen dem Herrn der Gaben. Wir sind keine geistlichen Saisonarbeiter, die irgendeine Aufgabe erfüllen und dann für immer abtauchen. Jesus will das benutzen, was Gott in uns hineingelegt hat und wir ihm zur Verfügung stellen. Jesus kann damit die Welt verändern oder ihr und mein Leben ganz besonders wertvoll machen und uns Freude und Erfüllung darüber schenken, dass wir ihm gedient und ihm gehorcht haben, solange es uns möglich war. Stellen Sie sich einmal eine typische Familie vor. Jemand muss den Rasen mähen, Lebensmittel einkaufen, Wäsche bügeln, Müll entsorgen. Sie wissen selbst, was alles im Haushalt zu tun ist. Alle diese Dinge müssen getan werden, damit der Haushalt funktioniert. Und jeder in der Familie muss etwas dazu beitragen und einige der anfallenden Arbeiten und Aufgaben übernehmen. Es kann nicht sein, dass einer alles tut. Das Gleiche gilt für die Familie Gottes. In unserer Gemeinde gibt es Dinge, die bewältigt werden müssen, damit das Gemeindeleben gewährleistet wird, die Gemeinde wächst und Menschen Hilfe und Begleitung finden. Und Gott fordert uns dazu auf, gute Verwalter der Gaben zu sein, die er uns verliehen hat. Petrus ermahnt uns, dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Nun gibt es natürlich viel mehr geistliche Gaben als die, welche ich gebracht habe und betrachtet habe. Und wollen Sie entdecken, welche geistliche Gabe Sie haben und welche geistlichen Gaben es überhaupt gibt, dann lade ich Sie ein zu einem Seminardienst, Dienen im Einklang mit Neigungen und Stärken. Dieses Seminar wird im Oktober in unserer Gemeinde durchgeführt. Und in diesem Seminar erfahren Sie auch, welche Aufgaben in der Gemeinde zu erfüllen sind und wie unsere Gaben damit verknüpft werden können. Ich möchte ein Gebet sprechen und ich wähle für dieses Gebet die Ich-Form. Vielleicht fällt es Ihnen leichter, sich mit diesem Gebet eins zu machen, wenn Sie es mitbeten und ich sprechen. Danke für die Gaben, die ich erhalten habe, lieber Vater. Wecke in mir die Bereitschaft, diese Gaben zu entdecken und einzubringen. Herr, ich bin oft so kalt, so lau und gleichgültig. Wirke du durch deinen Heiligen Geist die Sehnsucht in mir, dir und deiner Gemeinde zu dienen, mit all meiner Kraft, mit all meinem Sein und Wesen und mit allen Gaben. Dies möchte ich tun zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen in dieser Gemeinde. Amen.